Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute über Lords of the Fallen und bei mir ist der Andreas. Hallo.
Hallo.
Lords of the Fallen steht ja durchaus in der Tradition einer anderen erfolgreichen Reihe und mich würde jetzt erstmal interessieren, wie hat dir das Spiel bisher generell gefallen?
Ja, ich bin angenehm überrascht. Es ist ja, gilt ja so ein bisschen als die Souls-Kopie aus deutschen Landen. Ist ein bisschen zugänglicher, ohne leicht zu sein. Action-RPG wie die anderen drei Souls-Spiele. Aber angenehm überrascht, wirkt für ein deutsches Spiel auch relativ ausgereift. Wobei das wird jetzt manche überraschen. Es ist schon sehr buggy. Aber trotzdem, ich finde, es ist eine runde Sache.
Eigentlich sollte ich das ja testen für PC und hatte dann das Problem, dass ich festgestellt habe, dass wir festgestellt haben, dass es auf einem 32-Bit-System gar nicht läuft. Zusätzlich habe ich dann bei der Fehlersuche, bevor ich das wusste, echt bei ganz vielen gerade in den Steam-Foren gelesen, dass es wirklich unglaublich viele Probleme gab mit Abstürzen, dass die Leute nicht ins Spiel reinkamen, dass nach 30 Minuten einfach der Bildschirm schwarz wird. Ist es bei dir auch gewesen? Hattest du da Abstürze oder ist das mit dem letzten Patch größtenteils behoben worden?
Also ich kenne das ja nicht, wie es jetzt vom Anfang an war. Ich habe das jetzt erst nach diesem Patch gespielt. Ich habe keine dieser Bugs drin gehabt. Also bei mir hat das Spiel von Anfang bis zum Ende funktioniert. Ich habe keine Abbrüche gehabt, nicht einen einzigen. Ich bin jetzt nicht ganz durch. Ich bin jetzt gut über die Hälfte, so 10, 12 Stunden im Spiel drin. Da habe ich das überhaupt nicht gehabt. Was da ist, ist, dass manchmal die Gegner so in den Wänden hängen bleiben, aber das ist auch selten. Das ist jetzt keine Sache, wo ich jetzt sagen würde, dass das Spiel dadurch unspielbar wird oder so.
Okay, naja, das klingt ja gut. Also, wenn man sich jetzt zulegen will, scheint alles erstmal so halbwegs gefixt zu sein, dass man auch problemlos spielen kann.
Also wobei, ich
Und
meine, ich spiele es auf dem PC. Ja, also ich kann
ja.
jetzt nicht sagen auf wie es bei den Konsolen aussieht.
Okay. Aber ich glaube, die größten Probleme waren auch beim PC, wenn ich jetzt das richtig, weil wie gesagt, ich habe viel in den Steam-Foren gelesen, was ja nur PC ist. Ich glaube, auf den Konsolen war das nie so schlimm. Deswegen ist das schon jetzt die wichtigste Plattform gewesen. Und jetzt zurück zum Spielinhalt. Wie ist es denn? Also du sagst, du bist jetzt bei der Hälfte. Das heißt, es ist schon deutlich kürzer als die Souls-Spiele, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Souls, wenn ich mal bedenke, ich glaube, das Spiel Souls hat ja erst so angefangen, so nach 10, 15 Stunden so richtig. Vorher bist du, hast du ja, war es ja nur ein längeres Tutorial. Und da habe ich weit über 100 Stunden reingesteckt in Dark Souls. Kann ich mir bei Lords of the Fallen nicht vorstellen. Es ist wesentlich linearer als die Souls-Spiele. Es gibt zwar auch so diesen leichten Metroid-Touch, dass man Türen findet, die verschlossen sind, dann geht man weiter ins Spiel und dann findet man plötzlich einen Schlüssel oder kommt von der anderen Seite ran, sodass sich Abkürzungen ergeben. Also Souls-Spieler werden das kennen. Es ist aber noch lange nicht so komplex und auch so verwirrend oder so Open-World-like wie die Souls-Reihe. Du hast das Spiel, ich denke mal, dass man das Spiel so in 15 bis 20 Stunden locker durchkriegt, wenn man es normal spielt. Beim zweiten Run wird es wahrscheinlich leichter werden, weil dann weißt du schon, wo die einzelnen Sachen sind und bist eigentlich auch besser geworden, weil viele Rückschläge, die ich hatte, waren halt dadurch, dass ich halt Gegner nicht besiegen konnte, weil ich die Taktik nicht kannte.
Okay. Stichwort zweiter Run, New Game Plus. Lohnt sich das überhaupt? Glaubst du, das ist, weil also in der Souls-Reihe hattest du ja einfach so viel auch einfach übersehen, weil du es nicht wusstest. Das hat dir ja keiner was gesagt. Und da übersieht man oder kann man ja auch viel übersehen im ersten Durchgang. Wie ist es da bei Lords of the Fallen? Weil du hast auch gerade gemeint, es ist linearer, auch wenn es die eine oder andere Tür gibt. Lohnt sich deiner Meinung nach ein New Game Plus?
Also kann ich so nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass es angeblich Ausrüstungssets, Loot oder so gibt, der erst kommt, wenn man das mehrmals durchgespielt hat. Persönlich glaube ich, dass es deswegen sich nicht lohnt, das
Also es gibt
Spiel.
keine Areale, die man dann erst wirklich machen kann.
Das kann ich wie gesagt nicht sagen. Also das weiß ich nicht,
Okay,
aber
aber.
so vom Gefühl her, glaube ich, ist das nicht dieses Spiel. Es ist, so, ist ein leicht zugänglicheres, übersichtlicheres Souls-Spiel, wenn man so will, wenn man das als Genre bezeichnet. Es ist nicht so kryptisch düster wie die Souls-Reihe, also dass du da so fast meditativ durch die Gegend wandelst und weißt gar nicht, warum bist du jetzt hier, was ist passiert und so weiter. Das ist bei dem Spiel gar nicht so. Es ist eine relativ normale Story. Irgendein Typ wird von einem Magier befreit, also ein Muskelpotz wird von einem Magier befreit und soll halt irgendwie so Dimensionstore schließen, weil da irgendwie eine Bedrohung kommt. Und dann trifft er halt auch noch andere, mit denen er sich unterhält. Da gibt es noch so eine Frau, über die er stolpert, ja, die ihm dann quasi so Aufträge gibt, beziehungsweise ihm hilft. Das ist alles wesentlich ja, konventioneller als die Souls-Reihe und deswegen glaube ich auch nicht, dass da sich ein zweiter Run lohnt. Wenn du es einmal durchgespielt hast, glaube ich, hast du alles gesehen. So viel zu entdecken gibt es da nicht.
Okay, und weil du jetzt gerade sagst, Story, klingt aber jetzt auch ähnlich, sage ich mal, dünn wie bei der Souls-Reihe. Da gibt's bei der Souls-Reihe ist halt die Möglichkeit, dass du die Story ein bisschen selber findest, wenn du die Gegenstände und so weiter und mit den Leuten redest. Aber an sich gab's ja da auch jetzt nicht so wirklich, also es gab keine großen Cutscenes, die dir minutenlang irgendwelche Story-Wendungen gezeigt haben oder so. Also da ist es doch ähnlich.
Also erstmal, eine Cutscene ist in meinen Augen nicht unbedingt ein Prädikat für eine gute Story. Siehe
Nein.
Diablo und so. Da kann man auch drüber streiten, ob Dark Souls keine Story hat. Ich finde schon, gerade wie du gesagt hast, durch die einzelnen Sachen, die man da findet, diese Details, dass man sich da eine Story zusammenreimen kann. Man kann jetzt auch ein bisschen abstrakter sagen, dass das die Story ist von dem Spieler und dem Spiel, ja. Aber so weit brauchen wir jetzt gar nicht zu gehen. Diese Story in Lords of the Fallen ist. Ja, aber weil halt dieses Kryptische, diese Details zu finden, weil das fehlt in Lords of the Fallen, fehlt dem ganzen Spiel auch so ein bisschen das Geheimnisvolle, was auch gerade das Besondere an Dark Souls, Demon's Souls und so weiter ausgemacht hat. Es ist halt sehr konventionell dadurch. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen schade, weil ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Story in Lords of the Fallen bedient sich halt bei den ganzen Klischees, die man aus jedem Action-Rollenspiel kennt. Andererseits hat es halt auch diesen Souls-Touch, dass da schon so ein paar geheimnisvolle Zeichen an den Wänden sind, dass man schon so ein paar Hinweise auf mehr findet, was dahinter steht. Ja? Aber es wird halt nicht so ganz rund.
Okay, also es klingt jetzt alles so ein bisschen wie Souls in einer Dimension kleiner gedacht.
Das passt auch. Es ist das, ich meine, also, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist so Souls auf leicht, aber das stimmt auch nicht ganz. Zugänglicher ist es halt, weil es die Kämpfe ein bisschen leichter sind, weil mit dem Leveln und so, es klappt ein bisschen leichter. Aber vom Ganzen drumherum, da hast du schon recht, das ist Souls 1 bis 2 Dimensionen kleiner.
Okay, wie sieht's denn mit dem Rollenspiel-Momentum aus? Da weiß ich ja, dass wenn man das erste Mal eins der Souls-Spiele spielt, da ist es wahrscheinlich auch erstmal wurscht, welches, dass man von dem ganzen Talenten und Kategorien völlig überfordert ist. Man weiß ja auch gar nicht, was was macht. Wie ist es da bei Lords of the Fallen? Kriegt man da ein bisschen leichter einen Zugang zu den einzelnen Attributen und
Ja, du kriegst ja Tipps. Es gibt ja ein Tutorial quasi, wo dir auch
Okay.
angezeigt wird, was macht jetzt dieser Schlag? Es wird sogar gesagt oder geschrieben, wie man springt. In Dark Souls zum Beispiel, da wusste man, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich immer noch Spieler, die nicht wissen, wie man springt. Ja, ich wusste das nach 50 Stunden Spiel auch noch nicht. Ja, ich habe das dann durch Zufall rausbekommen. Das ist in Lords of the Fallen nicht so. Lords of the Fallen nimmt dich schon bei der Hand. Es sagt dir, was du zu machen hast. Es erklärt dir auch quasi das Das Level-System, das ist ähnlich wie bei Dark Souls. Du kämpfst, gewinnst dadurch Erfahrung, vergleichbar in Souls mit den Seelen, die du hast. Die sammelst du erstmal. Also du ist nicht so klassisch wie in anderen Rollenspielen. Du sammelst Erfahrung und steigst automatisch auf, sondern du musst dann so Speicherpunkte, Kontrollpunkte finden, vergleichbar mit dem Leuchtfeuer in Souls. Wo du dann diese Punkte einsetzt. Jetzt ist es aber so, diese Punkte sind, also diese Erfahrungspunkte, die dienen nicht nur dazu, dass du jetzt einfach deine Attribute verbesserst, also Stärke, bla bla bla, Glauben, Vitalität und so weiter, Energie beziehungsweise Ausdauer, sondern du kannst die auch aufheben. Wenn du die jetzt lange aufhebst, möglichst viele Punkte ansammelst, dann kriegst du auch besseres Loot. Ja, also und was auch noch ist, du kannst deine Waffen bei einem Schmied, den du, ja, ich finde schon relativ spät im Spiel erst entdeckst, da kannst du so beim Schmied kannst du Runen in deine Waffen reinmachen, also das, was man kennt, so aus Diablo oder in anderen Rollenspielen. Aber das Besondere ist, diese Runen sind erstmal so Standard. Das ist klar, es gibt kleine, niedere und höhere Runen, aber wenn du ein bisschen von deiner Erfahrung quasi investierst, wenn diese Runen quasi das Siegel gebrochen wird, dann wird das auch eine bessere Rune. Also du musst schon überlegen dann, was der Rollenspiel-Aspekt ist. Setzt du jetzt eher darauf, dass du deine Attribute verbesserst? Investierst du diese Erfahrung, die du gesammelt hast, eher in bessere Runen, um das auszugleichen? Und dann natürlich, in welche Richtung tendierst du? Bist du jetzt eher Fernkämpfer? Wobei man sagen muss, sowas wie ein Bogen oder Armbrust oder so gibt es in dem Spiel nicht. Ja? Du hast so quasi, ja, so Fäuste, ja, so eine Zweitwaffe, mit dem du so Geschosse verschießen kannst, Granaten werfen kannst, ja, und so weiter. Du kannst auch mehr jetzt so gehen, so auf Schurke, was bedeutet, dass du die Gegner möglichst schnell töten willst, weil du auch schneller bist. Du musst deine Rüstung gut konfigurieren, damit du durch schwere Rüstung nicht zu so sehr behindert wirst. Also für mich ist es jetzt eher so, dass ich eher so ein bisschen schneller, also leichtere Rüstung habe, damit ich mich schneller bewegen kann. Das ist auch sehr wichtig, was du da einsteckst. Die Waffen zum Beispiel, da sind viele Waffen, die auf bestimmte Attribute skaliert sind. Auch interessant, das wird dir angezeigt, ja, dass dieses Schwert oder diese Axt jetzt eine 10% Stärkeskalierung hat. Also je mehr du Stärke hast, desto stärker wird auch die Waffe. Oder diese eine Waffe, dass da mehr, dass du einen hohen Wert im Glaubensattribut hast, damit die richtig funktioniert oder die richtig effektiv wird. Das hattest du ja alles bei Souls nicht. Ja? Du, bei Souls musstest du dich erstmal durch diese, ich sag mal, diese Excel-Tabelle die da aufging bei den einzelnen Waffen durcharbeiten, bis du es kapiert hast. Das ist alles in Lords of the Fallen. Lords of the Fallen nimmt dich bei der Hand, erklärt dir, was du machen musst, was nicht heißt, dass es dadurch viel leichter wird.
Ja, also es ist benutzerfreundlicher, aber der Schwierigkeitsgrad wird dadurch jetzt nicht auf easy peasy runtergesetzt, weil die Gegner ja immer noch ihre eigenen Taktiken zum Besiegen brauchen. Aber es ist halt benutzerfreundlicher, also du bist nicht völlig alleingelassen. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Also für Leute, die halt sagen, an sich finden sie die Idee von Souls super, aber diese ganzen Attribute und Menüs und sowas, das ist mir einfach zu viel. Ich will loslegen und spielen und wissen, was ich tue. Da ist dann Lords of the Fallen die bessere Wahl. Und es ist ja trotzdem noch, so wie sich das jetzt gerade an, das war ja jetzt nur so ein ganz kurzer Überblick, vielfältig genug, dass man mehr als in anderen Action-Rollenspielen auch wirklich ein bisschen überlegen muss. Also in vielen Action-Rollenspielen und auch normalen Rollenspielen ist es ja mittlerweile wirklich so, du steigst auf und kannst dann zwischen deinen fünf Grundattributen Mana, Stärke, Leben und noch irgendwas auswählen, Geschicklichkeit, da kannst du was drauflegen und dann legst du vielleicht noch was auf die Fähigkeiten und das war's. Also das alte, das, was Diablo schon früher gemacht hat und jetzt noch vereinfacht hat, das jetzt bei Lords of the Fallen wieder ein bisschen in die andere Richtung. Aber du weißt halt trotzdem, was du tust, und das ist vielleicht gar nicht so
Ja,
verkehrt.
also es hat wirklich von der Souls-Reihe dieses, ich sag mal, dieses ruhige Spieltempo. Ich habe es damals mal in einem Artikel über Dark Souls als die Entdeckung der Langsamkeit bezeichnet. Dass man heute, da musst du wirklich gucken, guck dir den Gegner an. Die Gegner kommen nicht in 4, 5 auf, also 5, 6 auf dich zu. Das sind vielleicht maximal zwei Gegner, mit denen du das, mit denen du es gleichzeitig aufnehmen musst, außer du bist natürlich so doof und rennst durch den ganzen Level und triggerst die ganzen. Dann hatte ich es auch schon mal so, dass plötzlich fünf hinter mir her waren. War nicht so gut. Aber dass du wirklich den Gegner, den ausgucken musst, jeder ist quasi, ich sag fast, mit jedem Schwert, egal wie stark oder schwach es ist, zu schlagen. Die Gegner sind alle mit Taktik zu meistern, egal ob es die einfachen Gegner sind. Also es gibt halt so ganz kleine Gegner, es gibt auch Fernkämpfer, die gegen dich kämpfen. Es gibt Tiere, also Monster, die gegen dich kämpfen. Es gibt Magier, es gibt, wie gesagt, auch so größere, ich sag mal so Zwischenbosse, würde ich mal sagen. Das ist ganz interessant. Da, da gibt es solche sogenannte Titanen. Das ist zum Beispiel so, wenn du den quasi besiegt hast und er auf null Lebenspunkte ist, dann regeneriert er sich selber durch so eine, durch ein Titanenherz, das in der Nähe versteckt ist. Ja? Und zum Beispiel ist es so, du musst erst dieses Titanenherz vernichten oder aufnehmen, bis du den richtig besiegen kannst. Und das kann dann dazu führen, manchmal ist das einfach, dann ist er in dem Raum und dann ist da dieses Titanenherz in der Urne versteckt, kein Problem. Aber manchmal ist es so, dann musst du halt ein Stockwerk höher und in dem Stockwerk höher steht wieder ein anderer Gegner. Den musst du erstmal erledigen, bis du an das Titanenherz kommst, musst aber aufpassen, dass gleichzeitig der Titan sich nicht wieder erholt hat und dir schon wieder im Nacken sitzt. Ja.
Also es ist durchaus klingt schon
Ja.
herausfordernd,
Ja.
also
Und die Bosskämpfe, die sind allesamt, die ich bis jetzt gesehen habe, allesamt nicht so over the top, so spektakulär quasi wie in Dark Souls. Also wenn in Dark Souls, ich weiß gar nicht, wie dieser eine Drache hieß, da kam ein Riesendrache plötzlich aus einem Loch auf dich zu. Also ich rede jetzt hier von Godzilla XXL-Dimensionen, ja, und du denkst dann, boah, Tatsache ist es eigentlich eher einer der leichteren Endgegner von Dark Souls, aber diese Momente hast du nicht. Die haben aber, die Gegner haben fast, also die Bossgegner haben fast alle ähnliche Stile. Sie haben so drei verschiedene Angriffsarten im Grunde genommen. Die musst du auswendig lernen und dann kannst du zuschlagen. Brauchst du
Okay.
Geduld dazu, aber es lohnt sich. Ja.
Das klingt auf jeden Fall jetzt immer noch ziemlich interessant. Also es ist vielleicht, also Souls-Fanatiker und Puristen werden wahrscheinlich sagen, nein, niemals, Ketzerei. Aber ich glaube, für Leute, die das Prinzip an sich mögen, also so das Spielprinzip, dass es eben etwas langsamer ist, dass man taktieren muss, dass man nicht button-mashing drauf losprügeln kann, kann es ja zumindest bis Bloodborne eine gute Übergangszeit sein,
Ja,
sag ich mal.
nee, also das gefällt mir halt auch, dieses ruhigere. Klar, es ist sehr schwer, aber wenn du mal so bedenkst, so die andere, momentan ist es ja so, so ich sag mal den Call of Duty-Stil, dass du so ein Effekte Staccato prasselt auf dich ein. Du musst, immer passiert irgendwas, du kriegst sofort so ein In-Game-Feedback, dass da irgendwas jetzt, also Diablo ist für mich auch so ein Beispiel, dass irgendwo jetzt was droppt und dass es aufnehmen muss. Das löst auch so eine gewisse Ungeduld aus. Ja, und das war auch so was, was ich so an Spielen, so in den Souls-Stil, ich gründe jetzt mal hier das Genre, Souls-Genre, ja, dass man bei Lords of the Fallen oder Souls, dass man da sich einfach ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen muss, um das, um ein Spiel zu meistern. Man sieht, denn das Spiel ist da nicht irgendwie so wie bei Call of Duty. Bei Call of Duty brauchst du nur Reflexe. Da brauchst du keine große Taktik oder so. Gut, Multiplayer vielleicht, wenn du das dann richtig spielst im Team, aber auch beim Deathmatch, ne? Ja, dass du dich da wirklich, wirklich überlegen, das ist nicht irgendwie so ein Boxer, der da irgendwie schon auf dem Boden liegt und dem trittst du noch ein paar Mal so ins Gesicht oder so. Beim Gegner in den Souls-Spielen oder bei Lords of the Fallen, das ist ein Gegner. Da musst du halt auch dich ein bisschen anstrengen und dir deinen Sieg verdienen. Das finde ich sehr angenehm, im Vergleich zu anderen Action-Titeln.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, du konntest ja bei den Souls auch immer ein bisschen Magie benutzen. Gibt es das bei Lords of the Fallen auch oder bist du da reiner Krieger?
Nee, du hast ja schon Magie. Du kannst das ein bisschen ausbauen aus der Ferne und so weiter. Also ich spiele jetzt einen Krieger. Der kann, wie gesagt, ein bisschen Magie einsetzen. Du hast natürlich auch eine Magieleiste, wo du es dementsprechend erweitern, also mit Attributen erweitern kannst. Ist drin, aber also für mich reizt jetzt eher so die Kriegerkaste, in der ich jetzt drin bin. Komischerweise, ich habe bei Souls habe ich den Pyromanen gespielt. Also da.
Aber ginge sowas auch, so einen reinen, sag ich jetzt mal, im entfernten Sinne Magier, oder ist es nur so ein Nebending, was man auch leveln kann, aber so puristisch gesehen rein?
Also du bist nicht festgelegt auf eine Klasse. Also
Ach so.
ja, also du machst jetzt, du wählst jetzt nicht anfangs irgendeinen Weg, den du gehst. Also du bist jetzt Krieger oder so. Klar, du kannst das schon so grob vorgeben, ähnlich wie
Ja.
bei Souls, ja.
Ja.
Aber du kannst nachher von den Attributen kannst du schon leveln, dass du mehr jetzt auf Magie gehst oder mehr auf Krieger und so weiter.
Ja, okay. Wie ist es denn mit im Kampf direkt gibt es ja bei den Souls eigentlich diese zwei Wege, Schild oder Rolle?
Ja, gibt's da auch. Ja, also das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist auch ganz übernommen. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Es ist schon, also da wird schon ein Copyright verletzt. Manchmal, also die Kämpfe ähnlich, die Gegner sehen anders aus, aber es ist im Grunde genommen gleich. Wie gesagt, der Unterschied, Lords of the Fallen ist schon ein bisschen leichter. Weil bei Lords of the Fallen, da kann dich ein Gegner auch zweimal treffen und du bist noch nicht
Ah,
tot. Ja.
okay. Naja, ich, wie gesagt, alles ein bisschen kleiner, ein bisschen zusammengestutzter in allen Bereichen, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen schlechter wird. Also ist halt dann vielleicht wirklich auch eher, ich nenne es mal was für zwischendurch und nichts, wo man dann 2 Monate dran
Ja,
sitzt.
aber es gilt halt auch bei Lords of the Fallen, gilt genau die Grundregel, die auch bei allen Souls-Spielen auch gilt: Schild hoch. Immer, egal, wenn du irgendeinen Bereich reinkommst, den du nicht kennst, erstmals Schild hoch machen. Irgendwo ist bestimmt ein Bogenschütze oder ein Armbrustschütze, der dir eins verpassen will, oder aus der Ecke, auch so fiese Sachen, dass dann du kommst da rein in einen relativ engen Gang, siehst einen Gegner vor dir, stürmst auf den los, gleichzeitig kommt von rechts einer von hinten, was ziemlich fies ist. Was allerdings nicht ist, zumindest habe ich es bis jetzt noch nicht entdeckt, dass du eine Truhe aufmachst und die frisst dich dann auf. Also das gibt
Ja,
es in Lords
das
of
finde
Fallen
ich,
auch nicht. Also so diese
das
richtig fiesen Momente,
ja.
die
Und
dir.
Fallen? Fallen? Gibt's Fallen?
Nee, habe ich auch. Also so richtig diese fiesen Momente, die
Hm.
dir bei Dark Souls, so die Zornesröte ins Gesicht getrieben, wenn du meilenweit vom nächsten Leuchtfeuer entfernt bist, kurz vor dem Endgegner bist und dann gehst du durch so einen miesen Trick der Entwickler, gehst du drauf. Das gibt's in Lords of the Fallen nicht. Lords
Okay.
of the Fallen kannst du besser beherrschen, ist übersichtlicher. Viele sagen halt, das ist dieses Kryptische, dieses Düstere, das ist dann, also diese Konsequenz, dieses Permadeath-Gefühl
Ja,
fast, ja.
ja,
Okay,
ja.
so war es ja jetzt nicht, aber du hast es fast so gefühlt, als ob, ja. Das ist in Lords of the Fallen nicht drin.
Ja, okay. Aber wie gesagt, also ich denke, gerade für Leute, die da auch ein bisschen zurückschrecken vor diesem ganzen Souls, weil wenn man mit Leuten redet, die Souls begeistert gespielt haben, dann kann man schon ein bisschen auch abgeschreckt sein davon, von diesem Schwierigkeitsgrad und dem Seelenverlieren. Und wenn man sie nicht sofort wieder einsammelt, dann sind sie für immer weg. Das schreckt wahrscheinlich den, naja, ich sage jetzt nicht Casual-Spieler, das ist ja Quatsch, aber jemanden, der vielleicht nicht so der Hardcore-Rollenspiel-Mensch ist, vielleicht eher ab. Und wenn man dann sagt, dann spiel erstmal Lords of the Fallen, wenn ihr das Prinzip zusagt, dann guck doch mal in die Souls-Reihe rein.
Definitiv. Also es
Also so
ist.
als Appetizer und ist halt jetzt die Frage, ne, dafür dann Vollpreistitel ist.
Oh, doch, also das will ich jetzt nicht sagen. Also das liefert schon ein komplettes Spiel ab. Also ich
Okay.
würde sogar so weit gehen, wenn man mal diese ziemliche Kopie von dem Vorbild weglässt, ist es für mich eines der besten, vielleicht das beste Action-Rollenspiel aus Deutschland.
Hui.
Also, es gibt ja nicht so viele.
Ja, das stimmt natürlich.
Das muss man dazu sagen, ja.
Aber wenn du dir überlegst, so wie Tech 13, Tech 13, wie spricht man die aus? Ist auch egal.
Deck 13.
Was haben die vorher gemacht?
Ja, das ist auch witzig. Die sind in Frankfurt bekannt geworden durch Point-and-Click-Adventures, Ankh und so weiter, haben damit auch Preise kassiert, haben dann mit Venetica ihr erstes Action-Adventure gemacht, was, soweit ich weiß, gnadenlos gefloppt ist, auch weil es auch gnadenlos verbuggt war. Letztes Jahr war es, glaube ich, noch Blood Knights, was da rauskam. Das war ein Spiel, das sie so ein bisschen an diese neuen Lara Croft-Spiele, also diese isometrischen Koop-Abenteuer-Download-Titel erinnert. Das wirkte wie ein Spiel, bei dem sie in der Mitte der Spielentwicklung einfach die Arbeiten eingestellt hätten. Also furchtbar, richtig, richtig furchtbar. Das ist eine Schande, dieses Spiel, Blood Knights. Und dass die dann sowas raushauen wie Lords of the Fallen, das hat mich sehr überrascht. Und ich kann echt nur hoffen, dass die da auch für belohnt werden, weil also vom Ganzen drumherum, das Gesamtpaket hat sicherlich ein paar Defizite, aber das Gesamtpaket überzeugt sehr. Es ist das perfekte Einsteigerspiel, sag ich mal, in dieses Souls-Spielkonzept, in diese ultraharten Action-Rollenspiele. Also von meiner Seite kann ich das nur empfehlen. Also wenn wir nur so Spiele hätten wie in Deutschland, so wie Lords of the Fallen, hätten wir kein Entwicklerproblem hier, glaube ich. Also
das ist ja mal eine Ansage.
Ja, wenn man das mit den Bugs da von Anfang an in den Griff bekommen hätte, dann sind ja Gott sei Dank keine Bugs offensichtlich, die man nicht in den Griff bekommen kann. Ja. Es ist ein Zeitproblem wieder mal gewesen. Mhm. Wahrscheinlich hat der Publisher immer wieder auf gedrückt, dass das Spiel entwickelt werden, raus musste, weil das ist ja so die Zeit, Oktober, November, wo man halt die ganzen Spiele raushaut, damit man das Weihnachtsgeschäft noch mitnimmt und so weiter. Man kann darüber spekulieren, dass dem Spiel vielleicht ein halbes Jahr länger in der Entwicklung, was die Fehler anbetrifft, gut getan hätte. Am Spielprinzip hätten wir da nicht mehr viel verändern müssen.
Ja, und auch an der Länge und
Nee, das
und
so ist alles
in der aber, also ich muss auch sagen, dafür, dass es klingt ja immer so abwertend, ne, wenn man sagt, dafür, dass es ein deutsches Entwicklerstudio ist. Ich glaube ja nicht, dass deutsche Entwickler schlechtere Arbeit leisten. Es ist nur überraschend, weil man es einfach nicht gewohnt ist, so eine Qualität in dem Genre zu bekommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen an anderer Stelle oder Publisher an anderer Stelle dazu bringen könnte, da vielleicht mal anders ranzugehen an die Sachen oder sich mal was zu trauen und so. Also es kann nur gut tun, unserer Programmierszene in dem Sinne.
Ja, das Problem hier in Deutschland ist halt dieses, das ist schon diese Akzeptanz, ja, Computerspiele. Wenn du heute irgendwo Computerspiele sagst oder Videospiele, dann sagt ja jeder, das sind so die Ballerspiele. Ja, das ist so ganz klassisch, dieses Vorurteil, das man von vor, was weiß ich, 20 Jahren hat, ja, oder seit 20 Jahren hat. Und da haben halt auch viele Entwickler mit zu kämpfen, ja. Das,
schon?
Egal, ob dieser Entwicklerpreis, also der Computerspielepreis, der dann vergeben wird, wo das Spiel quasi muss ja so einen pädagogischen Anspruch haben und so weiter. Das ist halt,
wobei
Kunst
das ja
ist nicht immer unbedingt pädagogisch wertvoll, ja?
Nee, gar nicht. Und vor allem ein Kunstobjekt, was gleichzeitig populär ist, also ein Produkt auch ist, also weil eine Leinwand, die bemalt worden ist, die ist ja kein Produkt im eigentlichen Sinne, außer dass man die Leinwand vielleicht irgendwann für Geld verkauft, aber es ist ja was anderes als, sage ich jetzt mal, ein Buch oder ein Film oder ein Videospiel. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, interessanterweise spiegelt sich ja diese Kritik des Ballerspielens überhaupt nicht in der deutschen Entwicklerszene übrig. Wie viele deutsche Ballerspiele gibt es denn im Vergleich zu deutschen Point-and-Click-Adventuren, zu Sachen wie, also, oder was in Deutschland beliebt ist, sind ja auch die ganzen Strategiespiele und Simulationen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass aus Deutschland die ganzen Call of Duties kommen. Gar nicht, im
Ja, aber
Gegenteil.
das, ich glaube, das ergänzt sich so ein bisschen. Also dieses Vorurteile, dass man hier in Deutschland, man muss natürlich auch sagen, so ein Shooter zu machen, ja, der kostet wahnsinnig viel Geld. Ja. Und wenn du da keinen großen Publisher neben dir stehen hast, der dich unterstützt, wie jetzt zum Beispiel 2K mit Spec Ops The Line, ja, dann wirst du in Deutschland immer Probleme haben, das an den Markt, richtig in den Markt zu platzieren. Du hast grundsätzlich immer Probleme, so ein teures Spiel erfolgreich zu platzieren. Es
Klar.
gibt ja etliche auch, die von großen Studios, die gefloppt sind. Aber normalerweise so ein Entwickler, der eine etablierte Reihe wie Call of Duty hat oder so, oder Electronic Arts, die mit Battlefield das haben, die können sich leisten, dieses Geld zu investieren. Da glaube ich, sind aber die Kontakte auch zu deutschen Entwicklern. Wir sind da so ein bisschen Entwicklungsland. Also wir sind da auch nicht viel weiter als Spanien oder was weiß ich oder Italien oder so. UK, Frankreich, also Großbritannien, Frankreich und USA, Japan, die sind halt da schon, Kanada, die sind da halt schon viel weiter. Da wird das auch mehr akzeptiert, da steht halt mehr Geld zur Verfügung. Das Ganze, da sind auch mehr Talente da. Wenn ich dran denke, Spec Ops The Line ist zwar ein deutsches Spiel, wurde aber, ich will jetzt nicht sagen hauptsächlich, aber die Hauptverantwortlichen, die da an dem Spiel waren, das waren alles auch keine Deutschen.
Ja,
Ja.
das kennt man ja auch aus anderen Kulturproduktionen, wie zum Beispiel Serien, wo dann zwar eine deutsche Serie gemacht wird, aber der Showrunner ist dann doch wieder ein Ami. Ne? Das
Genau.
kennt man. Da werden wir demnächst
Nächst.
ausführlicher drüber
Das
reden.
war ein Spoiler, oder wie sagt man dazu?
Ne,
Ein
Teaser, ein Teaser,
Teaser.
ein kleiner Teaser. Vielleicht aber, um das jetzt nochmal abzurunden, vielleicht haben sich die Leute aus von Deck 13 ja auch deswegen gedacht, wir machen ein Spielgenre, was auch noch nicht so ausgetreten ist, wo wir eher Chancen haben auf dem Markt. Denn abseits von der Souls-Reihe gibt es in dem Bereich ja jetzt wirklich eigentlich nichts, was in die Richtung schlägt. Deswegen sind natürlich die, ich nenne es jetzt böswillig, Rip-Off-Elemente auch so deutlich, weil es bisher halt nur die Souls-Reihe gibt, die das gemacht hat. Wenn es jetzt schon wie bei den Shootern 500 gibt, da wird keiner mehr sagen, bei den Shootern gibt es halt auch etablierte Standards. Ne? Also da wird auch keiner mehr sagen, das Zielen über Kimme und Korn hat sich dieses Spiel von dem Spiel jetzt abgeguckt, weil das mittlerweile einfach ein Standard ist oder was weiß ich, die Team Deathmatch Sachen und sowas, das ist, und das gibt's halt bei den Souls-artigen Spielen noch nicht, deswegen fällt's deutlicher auf, aber vielleicht haben sich die Entwickler auch deswegen gedacht, das ist eine coole Sache, da gibt's noch nicht so viel davon, da haben wir gute Chancen, wir machen das jetzt einfach mal und es ist ja was Gutes draus geworden, also ich sehe da auch für die, ich hoffe, dass das Spiel für den Entwickler erfolgreich ist. Was ich so mitkriege, ist es ja jetzt nicht total gefloppt bisher. Und ich denke, im Weihnachtsgeschäft könnte da durchaus noch das eine oder andere draufkommen auch. Und kann nur wünschen, dass das weitergeht und dass sie dann in Zukunft vielleicht durch den Erfolg von Lords of the Fallen dann im nächsten Spiel mehr eigene Ideen einbringen können, weil sie sich wieder mehr trauen dürfen.
Ja, es ist ja im Grunde genommen auch in anderen Genres so. Also es gibt ja auch etliche Echtzeit-Strategiespiele, die aussehen wie StarCraft, ja, oder die aussehen wie Age of Mythology oder Age of Empires. Das ist ja alles so Systeme, so von der Steuerung, die sehr, sehr ähnlich sind. Was du auch schon gesagt hast, der Shooter, die unterscheiden sich bestenfalls noch im, also jetzt mal ein bisschen abfällig gesagt, bestenfalls noch im Art-Design der einzelnen Shooter. Da haben die schon eine Nische sich gesucht. Ich finde es halt trotzdem irgendwie ein bisschen schade, weil ich sehe, in dem Spiel ist so viel drin. Und wenn man da so zwei, drei Sachen rausgenommen hätte, ja, wo sehr offensichtlich auf die Souls-Reihe zugegriffen wird, ob das mit den Seelen ist oder so, und da sich vielleicht ein bisschen was anderes hätte einfallen lassen, ja. Oder halt gesagt, wir machen halt wirklich eine richtig gute Story dazu, ja. Dann wäre das Spiel halt noch besser geworden. Und aber ist jetzt so, wie es ist. Und ich wünsche denen echt alles Gute, dass das erfolgreich wird, weil das Beispiel könnte Schule machen. Und Ja, also ich wünsche Ihnen alles Gute. Das ist eins, also ich bin sehr angenehm überrascht. Hat mir sehr, also gefällt mir immer noch sehr gut. Und ja, mehr davon, bitte. Aus
Das ist
Deutschland.
doch auch ein sehr schönes Schlusswort. Mehr davon. Wir wollen immer mehr von guten Spielen haben. Wenn ihr Lords of the Fallen schon gespielt habt oder gerade dabei seid, schreibt uns doch in die Comments, was ihr davon haltet. Seid ihr ähnlich positiv überrascht oder findet ihr das doch einen zu müden Abklatsch? Ist es euch zu kurz? Ist es euch zu leicht? Oder ist es für euch genau richtig, weil ihr gemerkt habt, ihr habt bei den Souls-Spielen, seid ihr nicht zurechtgekommen? Sagt uns, was ihr davon haltet und wir freuen uns auf eine Diskussion mit euch. Bis dahin, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Follow your craft.